Danke, dass deine Liebe ausgegossen ist in unser Herz durch deinen Geist. Heiliger Geist, übernimm du jetzt unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Seele, unseren Geist. Bring uns in die Ruhe jetzt. Mach uns offen für das, was du heute Morgen für uns vorbereitet hast. Danke, Vater, dass du nur Gutes für uns hast. Und danke, dass du uns in aller Wahrheit führst und leidest durch deinen Geist. Und danke, dass unser Herz jetzt offen ist, das Wort zu empfangen, Glauben hervorkommt und dass wir in eine neue Dimension hineingehen, der Wahrheit und der Freiheit in Christus Jesus. Amen. Halleluja. Letzten Sonntagmorgen habe ich von Gott diese Predigt bekommen, obwohl ich wusste, dass Vanessa heute predigt. Habe angefangen zu schreiben. Und dann gedacht, oh, das wird gut. Und dann am Donnerstag, obwohl niemand was wusste, ist in der Bibellehre im Abend, ist das Thema genau auf das Thema gegangen, was ich jetzt lehren möchte. Also ist noch einiges Wiederholung, aber auch einiges neu vielleicht, je nachdem. Und ich glaube, das ist immens wichtig, dieses Thema, weil ich denke, die meisten Menschen leben in den Tag hinein. Auch viele Christen. Sie verstehen nicht. Sie werden in eine Welt hineingeboren. Und in dieser Welt ist es einfach so, sei gut in der Schule. Das ist das Hauptziel. Krieg einen guten Job. Das ist das zweite Hauptziel. Und verdien viel Geld. Wenn du das geschafft hast, hast du es geschafft. Aber die allerwenigsten Menschen machen sich Gedanken über Gott, über die Ewigkeit. Sie leben in den Tag hinein. Und wenn man so die Nachrichten verfolgt, wie manche Promis sterben, wie die fliegen, hä? Heute hier, morgen weg. Wie es Jesus gesagt hat, seht euch die Lilien auf dem Feld an. Seht euch die Blumen an. Heute blühen sie und jeder bewundert sie, jeder beschnuppert sie, jeder sagt, boah, bist du schön. Und was ist morgen? Morgen sind sie weg, auf dem Kompost der Ewigkeit. Und ich möchte euch heute mal ein paar Dinge zeigen. Und das fange ich an, deine möglichen Feinde und wie du sie zu deinen Freunden machst. Das nennt man Herrschen im Leben an Christi statt. Wir werden uns heute einiges anschauen, einige Punkte. Und ich glaube, wenn die Menschheit das verstanden hätte, wäre es viel leichter zu leben. Wir fangen an mit der Erde. Die Erde ist verflucht, das wisst ihr. Richtig? Diese Erde hat einen Fluch bekommen von Gott und dieser Fluch ist bis heute wirksam. Und die Früchte und die Auswirkungen dieses Fluches kann man sehen. Die sind nicht verborgen, die sind jedem offenbar. Und all das, was ich jetzt an einzelnen Punkten euch zeige, ist eine Frucht daraus. Kälte. Als Adam noch nicht gesündigt hatte, gab es keine Kälte. Der fror nicht. Wir wissen, dass er nackt war. Vanessa hat es letzte Woche erzählt. Aber er war nicht wirklich nackt, sondern er war gekleidet in der Herrlichkeit Gottes. Wahrscheinlich wie ein Lichtgewand um ihn herum. Danach war es ihm kalt. Denn Gott machte aus einem Tier ein Fell und gab es ihm zum Anziehen. Richtig? Kennt ihr bis heute, oder? Keiner von euch ist nackt hier. Gott sei Dank. Das gleiche ist Hitze. Bis dahin gab es keine Hitze, es gab kein Schwitzen. Schwitzen ist ein Teil des Fluches. Und all diese Umstände, die sich verändert haben in der Erde, sind Auswirkungen des Fluches. Unkraut gab es bis dahin nicht. Ja? Fluten gab es bis dahin nicht. Die Wasser in der Schöpfung liest du, dass Gott sagt, und Gott gab den Wassern seine Grenzen, damit sie nicht übertreten. Sturmfluten, Hochwasser, Tsunamis, ist alles eine Frucht vom Fluch über diese Erde. Okay? Ich möchte euch das heute alles so mal ein bisschen ausführlich zeigen, damit auch wenn Menschen Fragen haben, ihr Antworten habt. Ganz wichtig. Es gibt nichts Schlimmeres wie Christen, die sagen, weiß ich nicht. Schlecht. Schlechte Antwort für die Fragenden, oder? Erdbeben. Auch das, ganz klar, eine Frucht. Ich glaube, die Erde taumelt. Zeit der Sünde. Sie ist auch nicht mehr in dem Winkel, wo sie ursprünglich war. Sie ist geneigt und die Erde taumelt unter dem vielen Blut und unter der vielen Sünde der Menschen. Wisst ihr, all diese Naturkatastrophen sind nicht eine Frucht der Erderwärmung und des CO2-Ausstoßes. Das ist die größte Lüge vom Teufel. Es ist die Frucht von der Sünde der Menschen. Die Erde versucht sich zu reinigen und kann nicht. Versteht ihr? Sie hat eine Not. Das liest du schon bei Kain, wo Kain Abel erschlug, dass sein Blut schrie von der Erde zu Gott. Und heute sterben tausende Menschen jeden Tag, überall, hunderttausende, ermordet durch Kriege und so weiter. Vulkane, auch das. Ich glaube, die Hölle braucht immer mehr Platz. Deswegen gibt's Vulkane, drückt's nach oben. Macht euch selber Gedanken, okay? Stürme, auch das ist eine Frucht. Es stürmt. Stürme, auch in unserem Leben gibt's manchmal Stürme, sichtbare und unsichtbare. Insekten. Nicht gut. Nicht Insekten sein. Klingelt's? Amen. Fliegen. Habt ihr schon mal eine Fliege erlebt? Eine Fliege reicht. Im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, die dich permanent anfliegt und in dir ins Gesicht geht. Das sind solche Biester, wo du dich fragst, wie kann so ein kleines Ding, wenn ich sie als erwische, dann drücke ich sie zusammen und drücke dich drauf und du... So ein kleines Mistviech kann dich plagen bis zur Weißglut, richtig? Könnt ihr euch erinnern? Soll ich die Geschichte erzählen? Nee, ich habe sie schon mal erzählt. Oder ich erzähle sie. 1989 habe ich im Kernkraftwerk gearbeitet, Neckarwestheim. Und dann habe ich meinen Dez angehauen, weil ich dumm Zeug gemacht habe am Eisenträger. Hatte ich so einen kleinen Dachschaden und eine Gehirnerschütterung. Und dann kam ich ins Krankenhaus und dann war ich da im 7-Mann-Zimmer. Und es war überhaupt nicht schön. Ich war leider Kassenpatient. Und ich hatte wahnsinnig Kopfweh, ja. Haben sie Gehirnströme gemessen und was weiß ich was alles. Und dann liege ich so im Bett und da ist so eine Fliege, die mir die ganze Zeit ins Gesicht fliegt. Der neben mir hat die ganze Zeit gepupst. Es war so ein älterer Mann, neben mir lag so ein Jugendlicher, der hat die ganze Zeit gerülpst. Jeder Sound hat in meinem Kopf, war wie ein Tsunami. Ich lag da, dann kam die Fliege dazu. Dann habe ich die Decke über dem Kopf im Sommer und habe so ein Atemloch gelassen. Und dann bin ich eingeschlafen. Dann fliegt das Mistviech da durch mir in den Mund. Dann habe ich die Decke weg, habe meinen Schlappen geschnappt und habe überall rumgehauen. Werde ich nie vergessen, über die anderen Betten und der eine geschrien, Hilfe, Hilfe, Schwester, der dreht durch, Hilfe, der bringt uns um. Ich habe Kabel rausgerissen, Geräte umgeworfen, ich bin durchgedreht. Und dann kamen die rein, was ist los? Sag ich, ne scheiß Fliege und ich will jetzt meine Ruhe. Und wie einer macht nochmal Lärm. Dem ganzen Zimmer jetzt eine Nadel fallen hören. Schwestern kannten mich alle, Ärzte kannten mich alle. Wo ich entlassen wurde, haben alle so ein paar Kreuze gemacht. Gott sei Dank ist der weg. Als Bärbel kam, ihr Mann, der ist total durchgedreht. Eine Fliege. Kannst du es vorstellen? Heuschrecken, die die Ernte fressen, die einen Fluch kommen, die dir die ganze Jahresarbeit auffressen. Es gibt auch geistliche Heuschrecken. Ja? Die Bibel spricht darüber, zum Beispiel beim Zehnten geben, dass Gott den Fresser bedroht im alten Bund. Okay? Wilde Tiere und so weiter. Wisst ihr alles? Wilde Tiere. Ja? Vorher gab's nicht so wilde Tiere, die waren alle zahm, der Löwe fraß genauso Gras wie die Kuh. Und jetzt ist es halt anders. Okay, Punkt 1. Wir sind in eine Erde hineingeboren, die unter einem Fluch ist. Soweit abgehakt? Verstanden? Okay. Die Erde ist wie dein Computer. Ist wie die Hardware. Okay, den kannst du in die Hand nehmen. Das ist deine Hardware, deine Festplatte und was da alles so eingebaut ist. Die Welt ist deine Software, die auf dem PC ist. Könnt ihr mal so weit folgen? Wenn du in der DDR groß geworden bist oder im Dritten Reich oder in irgendeiner Diktatur, lebst du in einer anderen Welt. Du kommst aus einer anderen Welt wie jemand, der in Freiheit aufgewachsen ist. Ist das korrekt? Oder wenn du in Südafrika unter Apartheid aufgewachsen bist, kommst du aus einer anderen Welt wie aus New York. Du redest anders, du denkst anders, du sprichst anders, obwohl du auf derselben Erde bist. Verrückt, oder? Aber diese ganze Welt, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, sagt die Bibel. Aber die Welt, die Software, das Programm ist satanisch und zwar durch und durch. Ja, Adam hat es im Sündenfall Satan übergeben und Satan hat auf dieses gute Betriebssystem hat er seinen Virus draufgespielt. Und dieser Virus arbeitet überall, meistens im Hintergrund, dass du es gar nicht checkst. So sind alle Informationen in dieser Welt, so sind die Nachrichten etc. Okay? Das politische System, Keine Regierung dieser Welt ist unter Gott, unter Gottes Herrschaft, unter Gottes Furcht. Keine, nicht eine einzige. Wird es auch nie geben, es sei denn, Jesus kommt und wir die Herrschaft übernehmen, okay? Ich finde interessant, dass ich vor ein, zwei Jahren habe ich im Internet gelesen, wo einer schrieb, wir brauchen Gott. Nein, die Merkel richtet alles. Habe ich gedacht, oi, 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 oi. Unfassbar, was so Christen glauben. Sie glauben an ihre Regierung. Jede Regierung dieser Welt ist unter Satans Herrschaft. Jede Bank dieser Welt gehört eine Handvoll verschiedener Familien, auf das ich jetzt nicht eingehen will. Es ist nur noch eigentlich die russische Bank, ist die letzte Bank, die unabhängig ist vom Dollar. Der Dollar ist das Weltsystem, da ist das allsehende Auge drauf. Wer ist das allsehende Auge? Satan. Steht drauf, die neue Weltordnung. Und somit weißt du, wer das Geld kontrolliert, kontrolliert die Regierungen. Ja? Der Rothschild hat gesagt, uns ist egal, wer an der Regierung ist, wir bestimmen, was Sache ist. Also all diese Sachen sind unter Satans Einfluss. So, genauso das moralische System, was vorgegeben wird. Moral, was vorgegeben wird. Wie Menschen leben sollen, was sie denken sollen, nach was sie streben sollen. Bei uns im Westen ist es total zerfallen. Du kannst heute leben wie die größte Drecksau im wahrsten Sinne des Wortes und die Leute finden dich cool. Verwirkliche dich selbst, mach das, was in dir ist, lass es einfach mal raus, probier mal aus. All diese Dinge sind von Satan. Es ist nicht von Gott. Und dann gibt es falsche Religionen, die genau das Gegenteil sind, die dir sagen, du darfst nicht, du musst dich kasteien, du musst dich schlagen, du musst fasten, du musst deinen Körper quälen, du darfst nicht heiraten, du darfst dies nicht, das nicht, sel nicht, geh in ein Kloster, in welcher Form auch immer, zieh dich zurück. Es gibt in Indien so heilige Männer, der hat geschworen, ich werde nie wieder meine Hand runter tun. Da steht er sein Leben lang mit der Hand nach oben. Wahnsinn, Gott war total beeindruckt. All diese Dinge sind das Gegenteil von dem, was Gott will. Okay? Deutschland ist so extrem. Wir haben hier alle möglichen Dinge, die erlaubt sind in unserer Zeit. Deutschland ist schon lange kein christliches Land mehr, hat auch nichts mehr mit Christus zu tun. Und neben uns ist eine Parallelgesellschaft von Moslems, die immer mehr werden, die uns hassen, die uns umbringen wollen, die für uns nur die Versklavung sehen oder den Tod. Und diese Parallelwelten werden irgendwann in nicht allzu naher Zukunft aufeinandertreffen. Dann wird es krachen, aber so richtig. TV, Radio, Zeitungen sind voll mit Infos von Satan. Es gibt nicht einen weltlichen Fernsehsender, der die Wahrheit erzählt. Sie erzählen nur Mist und Lüge. Öfters poste ich mal was auf Facebook. Ja. Zwei Nachrichten auf demselben Sender, Abstimmung, dass die Flüchtlinge von Lesbos nach Deutschland kommen, stand 87% der Deutschen sind dafür. Dann gab es eine Umfrage im Teletext, da waren fast 90% dagegen, dass überhaupt jemand kommt. Einer von beiden lügt. Also wir kriegen Nachrichten vorgesetzt, das ist mittlerweile auch schon alles bewiesen, wo du die Meinung von Berlin zu tragen hast, beziehungsweise der EU. Und diese Meinung ist nichts Gutes. Und alles, was in den Schulen, Universitäten, in der Wissenschaft ist, Abstammung Affe, die Welt ist Millionen Jahre alt, all das ist satanisch durch und durch. Und es hat nur ein Ziel, immer wegzuführen von Gott. Gott sagt, die Wissenschaft sagt. Und wir lesen im Wort, Gott hat die Weisheit dieser Welt, der Herren dieser Welt, verworfen. Interessant. Am Donnerstag habe ich gesagt, immer wenn ein Flugzeug abstürzt, schreien sie alle, oh Gott, da war noch keine drin. Oh Herr Professor, oh Wissenschaft. Ist komisch, gell? Irgendwie ist der Mensch ein ganz seltsames Wesen. Ja? Aber du musst verstehen, dass diese Welt, in der wir hineingeboren sind, auf die Erde, in dieser Welt, die Software, die da läuft, ist nicht die Wahrheit. Müsst ihr euch ganz klar vor Augen führen, dass Satan niemals die Wahrheit sagen wird. Er kann ja gar nicht. Und wenn, dann vermischt er. Aber immer so, dass es dich wegführt von Gott. Mittlerweile glauben mehr Deutsche, dass es UFOs gibt und irgendwo außerirdisches Leben, als dass Jesus übers Wasser gelaufen ist. Oder dass Maria eine Jungfrau war. All diese Dinge glauben die nicht mehr. Aber wir glauben's. Amen. So, Punkt 3, die Menschen, der gefallene Adam. Der gefallene Adam, der abgefallen ist, weggefallen ist, abgebrochen ist, getrennt ist von dem, was er ursprünglich hatte. Der gefallene Mensch lebt ein gottloses Leben. Und das Interessante ist, die Schlange sagt, wenn du von der Frucht isst, war ja kein Apfel, sondern eine Frucht. Wenn du von der Frucht isst, wirst du sein wie, sagt's mir, Gott. Das war die eigentliche Sünde, war nicht die Frucht zu essen, die verboten war, sondern es war den Gedanke Satans, er wollte auch Gott sein, aber die Stelle war nicht frei beim Arbeitsamt, wisst ihr ja. Gott war immer noch auf dem Thron, hat auch nicht geklappt. Aber sein Wunsch, sein Denken versuchte er in den Menschen hineinzugeben. Er konnte es nicht. Er konnte Adam und Eva nicht zwingen. Was tat er? Er kam mit der Augenlust. Eva sah die Frucht an. Immer wenn du auf das schaust, was Satan dir zeigt, hast du schon den ersten Schritt in die falsche Richtung gemacht. Wegschauen. Schau ich mir nicht an. Okay? Als sie die Frucht ansah, wurde ihr klar, wie toll die Frucht ist. Muss man vorstellen, dass, ich habe euch ja schon ein paar Mal gesagt, dass das Paradies riesig war. Von Spanien bis nach Irak. Und Adam lief jeden Tag da durch, ohne müde zu werden, ohne zu schwitzen. Das Paradies war gewaltig groß. Da gab es aber Milliarden von Bäumen. Wisst ihr, Satan sagt immer, Gott gibt dir einen Baum und die anderen sind verboten. Richtig? Gott gibt dir eine kleine Hilfe. Gott greift einmal in deinem Leben ein. O Herr, wenn du mir nur diesen Wunsch erfüllst, bete ich nie wieder für was anderes. All das ist satanisches Denken. Gott hat Adam und Eva Milliarden von Bäumen gegeben. In seiner Liebe, in seiner Großzügigkeit. Er sagte, von diesem einen Baum sollt ihr nicht essen. Verstanden? Okay? Sie leben ein gottloses Leben, ein von Gott gelöstes Leben. Okay? Und da sie ein gottloses Leben führen, haben sie gottloses Reden. Que sera, sera, whatever will be, wie's kommt, kommt's. Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen. Sie reden einen Stuss nach dem anderen, der weder mit Gott noch mit seinem Wort etwas zu tun haben. Und dadurch, dass sie so Dinge reden, denken sie das auch. Und weil sie es denken, reden sie es. Und dadurch treffen sie gottlose Entscheidungen. Ständig in ihrem Leben erleiden ständig Schiffbruch und fragen sich, warum. Und dann werden sie zu Propheten. Das passiert immer nur mir. Meine Oma hat schon kein Glück gehabt, meine Mutter hat kein Glück gehabt und ich habe auch kein Glück. Es geht uns gut, komm, lasst uns feiern. Und dann kommt das nächste Unheil. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Was reden Sie? Satan. Sie reden Satan nach. Aus einem System, was satanisch ist. Was aus einer Welt, die satanisch ist. Und sie bauen gottlose Systeme. Ihre Familien bauen sie gottlos. Ihre Firmen bauen sie gottlos. Ihre Regierungen bauen sie gottlos. Weil sie gefallen sind und es nicht erkennen. Und es nicht begreifen oder nicht wahrhaben wollen. Der Lieblingsspruch aller Nichtchristen ist, wenn es einen Gott gäbe, dann. Sie machen Gott schuldig für das, was sie selber anrichten. Richtig? Sie sündigen, sie sind böse, sie machen ein Mist nach dem anderen. Aber wenn es darum geht, wer schuldig ist, ist immer Gott schuld. Obwohl Gott gesagt hat, tu es nicht. In Sprüchen steht, wer mit einer verheirateten Frau schläft, spielt mit seinem Leben. Heute gibt es Swingerclubs, es gibt Rambazamba am Fasching, Rambazamba auf der Weihnachtsfeier. Und sie denken, alles ist cool. Und dann haben sie plötzlich einen Autounfall, weil sie den Tod eingeladen haben durch ihr Handeln. Könnte man noch so weit folgen? Und dann redet der Pfarrer auf der Beerdigung, ihr wisst ja, vor Gericht und auf der Beerdigung wird am meisten gelogen. Der arme, gute Friedrich, er ist 50 Jahre alt und jetzt hat ihn der Herr geholt. Er schaut jetzt von oben runter und singt mit den Engelein. Richtig? Nein, eben nicht, weil sie verführt sind. Es sind so viele Warnungen in der Bibel, wo Gott sagt, tu das nicht, du ladst den Tod ein. Wichtig für uns, dass wir das verstanden haben. Und letztendlich ist es alles Stolz. Der stolze Mensch, der die Frucht vom Baum der Erkenntnis isst, täglich sagt, ich brauche keinen Gott. Ich habe die Woche mit Markus telefoniert, mit Markus Diebel, kennt ihr ja alle. Und dann sagt er zu mir, du, ich habe wieder in meiner Firma evangelisiert. Und dann habe ich mit meiner Kollegin gesprochen, ich glaube 34 war sie, wenn ich es noch weiß, ist ja auch egal. Und dann sagt sie, du, ich habe einen super Job, ich verdiene einen Haufen Geld, ich fahre ein neues Auto, ich habe ein Haus gebaut. Warum sollte ich Gott brauchen? Was willst du von mir? Interessant. Interessant, ist es nicht verrückt? Dass immer, oder ich muss so sagen, je besser es den Menschen geht, desto weniger wollen sie von Gott wissen. Gott ist im Konflikt. Er würde gern alle Menschen segnen, ihnen Gutes tun. Und je mehr er Gutes tut, desto mehr rennen sie weg. Wie der verlorene Sohn. Alter, gib mir mein Erbe, ich bin dann mal weg bei den Huren. Immer wenn Unheil, Unglück, Krankheit oder sonst was ins Leben kommt, dann schreien sie wieder nach Gott. Gott will eigentlich den Weg so nicht. Aber manchmal ist es vielleicht besser, dass Unheil ins Leben kommt für eine gewisse Zeit und in einem gewissen Maß, dass Menschen wieder nach Gott rufen, oder? Aber die Frucht ist Stolz. Stolz ist, ich brauche Gott nicht. Und es ist genau das Gegenteil von Anbetung. Anbetung, was wir heute Morgen praktiziert haben, ist, ich heb meine Hände, ich gebe auf. Ich sag Gott, ich brauche dich, ohne dich geht gar nichts. Ich brauche dich und ich lade dich ein in mein Herz. Was haben wir gesungen? Ich gebe dir mein ganzes Herz. Nimm mich ganz, nimm mich neu. Das sind nicht nur Lieder, die sich schön anhören, sondern es muss dein absolutes Bestreben sein. Sonst kommt Stolz und Gott widersteht dem Stolzen. Auch den stolzen Christen. Gott widersteht dem Stolzen. Da lesen wir immer nur einen Teil und dann regen wir uns auf. Das ist aber hart. Und dann steht im nächsten Vers gleich danach, im selben Satz. Und Gott gibt Gnade den Demütigen. Die Entscheidung trifft nicht Gott für dich, die triffst du selber jeden Tag. Bist du stolz oder demütig? Willst du Gottes Hilfe? Bleib demütig. Überheb dich über niemand, rede nichts Dummes. Bleib einfach normal. Sie sind selber Gott. Und es war in der Verführung im Paradies, fing es an. Ihr werdet sein wie Gott. Ist es nicht interessant, dass ständig Menschen irgendwo, egal wo, bei den Inkas waren sie Götter, bei den Ägyptern war der Pharao Gott gewordener oder Mensch gewordener Gott, so rum. Bei den Hindus, bei Buddha, bei der Margarine, egal wo. Immer wollen sie Gott sein. Aber es ist interessant, dass nur ein Gott Mensch sein wollte, nämlich Jesus Christus. Amen. Halleluja. Vierter Punkt, deine Seele. Immens wichtig. Leute, ich merke, der Heilige Geist, immer und immer wieder führt er den Fokus dahin. Ich glaube, ich predige euch seit 10 Jahren immer und immer wieder, was die Seele ist. Die meisten Menschen haben nicht verstanden, dass sie aus 3 Teilen bestehen. Geist, Seele, Körper. Wir sind nicht ein Mensch. Wir sind 3. Ist wichtig für dich. 3. Und wenn du in diese Welt hineingeboren wirst, dann ist dein Geist tot. Dein Geist ist tot, er ist getrennt von Gott. Gott sagte, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr des Todes Tode sterben. Mehrzahl, nicht Einzahl. Sind Adam und Eva tot umgefallen, als sie aßen? Nein. Was war der erste Tod? Die Trennung von Gott, der Geist getrennt von Gott. Okay? So. Jeder normale Mensch, der geboren wird, ist geistig tot. Durch die Sünde, die von Adam und Eva in deinen Eltern sind. Deine Kinder genauso. Okay? Wenn du dein Leben Jesus gibst, wirst du von Neuem geboren. Jesus sprach darüber, Nikodemus, ein Schriftgelehrter, sagte, hey, wie soll das funktionieren? Soll ich wieder in den Schoß von meiner Mutter krabbeln? Und Jesus sagte, was Geist ist, ist Geist und was Fleisch ist, ist Fleisch. Von wem sprach Jesus? Wer muss neu geboren werden? Wer ist tot? Der Geist. Und im Moment, wo du dein Leben Jesus gibst und Jesus Einzug hält, ist es genau dasselbe, wie wo Gott den Odem in Adam blies. Den Ruach Gottes. Den Geist Gottes, okay? Und dann wurde Adam eine lebendige Seele, heißt es. Und in dem Moment, wo du von neuem geboren wirst, ist dein Geist neu geboren. Er ist wieder lebendig, verbunden mit Gott. Der Stöpsel der Telefonleitung ist wieder in der Dose. Es klingelt bei dir wieder und du kannst abnehmen und sagen, oh, hallo Jesus, ist schön, dass du dich meldest. Und Jesus sagt, oh, ist es schön, deine Stimme zu hören. Nennt man Gebete. Amen. Halleluja. Und jetzt ist es so, deine Seele, was Wille, Verstand, Gefühle ist, sagt, wo kommt der Typ her? Geist, wo ist lang, Geist, wo du? Vorher nix hier, jetzt kommen und auf dicke Hose Chef machen. Du nix Chef, ich Chef die ganze Zeit. Da musst du sagen, nee. Es hat ein Austausch der Regierungsform stattgefunden. Nicht mehr dein Leib kontrolliert dich, nicht mehr deine Seele kontrolliert dich, sondern jetzt der Geist. Vorher hast du getan, was deine Seele wollte und was dein Leib wollte. Gehen wir gleich noch näher drauf ein. Dein Wille, der schwach ist, dein Verstand, der getrübt ist und deine Gefühle, die manipuliert sind. Das ist beim normalen Menschen die Seele. Okay? Ihr Wille ist schwach. Also, dein Wille war vorher von der Seele dominiert. Was die Seele wollte, hat sie gekriegt. Die Seele ist eine furchtbare Herrin, aber eine wunderbare Dienerin. Wir müssen im Leben herrschen über unsere Seele. Leute, ich habe jahrelang gesagt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Ich bin halt so. Nee, ich bin nicht so. Meine Seele war so und mein Fleisch ist so, mein Leib, bis ich irgendwann verstanden habe und Gott anfing, mich das alles zu lehren und ich gemerkt habe, holla, wenn ich jetzt Chef bin, muss ich meine Chefposition einnehmen, oder? Wenn du eine Firma gründest und du hast dann 5 Angestellte, dann 10, dann 15 und dann 50 und du läufst durch die Firma wie der letzte Heuler, werden deine Leute dich nicht respektieren. Die sagen, guck mal, das sieht überhaupt nicht aus wie der Chef. Der redet auch nicht wie der Chef. Wenn es ein Problem gibt, ist der immer weg. Das ist kein Chef. Das ist eine Witzfigur. So, deine Seele und dein Leib müssen lernen, dass jetzt dein Geist der Chef ist. Amen. Das ist eine Aufgabe, die die meisten Christen niemals annehmen, weil sie es nicht verstehen, weil sie es nicht wissen und weil sie gar keinen Bock drauf haben. Sie machen einfach, was die Seele will. Sie haben einen verdrehten Willen oder einen schwachen Willen. Ihr Verstand ist betrübt und ihre Gefühle sind den ganzen Tag manipuliert. Das Wichtigste für Christen ist, frei zu werden von Gefühlen. Ich sag's dir immer und immer wieder. Deine Gefühle sind heute so, morgen so. Vielleicht nehme ich dich nachher in den Arm und du fühlst dich gut und spürst Liebe. Sagt der Thomas, ist so lieb. Das ist der liebste Pastor. Aber Mensch, ist der lieb. Nimm immer mich, dass sich niemand angegriffen fühlt, soweit ich kann. Morgen rufst du mich vielleicht an und ich bin gerade voll im Stress. Sag, was willst denn du jetzt schon wieder? Ich habe keine Zeit, Mensch, nerv mich nicht. Bumm. Der Thomas, das ist ja ein unerhörter Pastor. Legt einfach auf. So ein Sack. Was ist passiert von heute auf morgen? Gar nichts, sondern du hast Entscheidung getroffen, dass du deiner Seele zuhörst beim Quatschen, beim Fühlen. Es gibt nichts Schlimmeres als Christen, die in den Gefühlen sind. Richtig? Ja. Männer verweigern sich im Lobpreis ihren Gefühlen. Ich würde auch mal gerne mal hinüber, aber ich fühle mich da komisch. Mach ich nicht. Nee, die gucken alle. Nee. Und die Frauen, die sind halt so, die sind dann schon wieder im Nirvana, wo du sie fragst, wo bist denn Mädchen? Bleib unten, nicht wegfliegen, nichts gut für dich, weißt du. Beide Beine auf Erde, Kopf in Himmel, aber nichts zusammen. Weil das wären ganz komische Leute. Die kriegen ganz komische Eindrücke. Plötzlich tragen sie weiße Gewänder oder sie müssen jetzt in ein Kloster. Ich muss mich von meinem Mann trennen, ich spüre das. Du hast 10 Kinder, mir egal. Oh, auf einmal sind sie irgendwo auf einer Wolke. Hilfe, ganz schlimm. Frei werden von Emotionen. Ich sage vielen Leuten immer, wenn irgendwas deine Emotionen noch komplett übernimmt, Freude ist genauso gefährlich wie Ärger oder Angst. Jede Entscheidung, die du in der Freude triffst, wirst du bereuen. Jede Entscheidung, die du in Angst triffst, wirst du bereuen. Glaubt ihr mir das? Ich war Autoverkäufer. Ich habe die Leute immer in die Freude geführt. Ich konnte das gut. Oh, setzen sich erstmal rein, riechen sie mal, fühlen sie mal. Und dann kamen die Emotionen. Sei, oh, das Auto sieht toll aus. Wie gemacht für sie. Oh, sie haben recht. Wo muss ich unterschreiben? Hier. Und nächsten Tag kamen manche, ich kann mir die Finanzierung eigentlich gar nicht leisten. Kennt ihr das? Freude manipuliert. Aufpassen. Dasselbe ist mit Angst. Angst manipuliert dich genauso. Du hast ein Gerücht gehört, die Firma macht zu. Oh, muss schnell das Schiff verlassen, bevor es sinkt. Dann kündigst du und der andere Job, den kriegst du dann doch nicht, wo sie dir zugesagt haben. Jetzt bist du arbeitslos. Toll. Tolle Entscheidung. Und von dem Gerücht erweist sich nichts als wahr. Und du stehst jetzt am Arbeitsamt. Denkst dir, Mann, ich war 20 Jahre in dem Betrieb. Wie blöd war ich nur. Emotionen. Mit der Corazon. Nix gut. Aufpasse, ja? Besser. Nächster Punkt. Dein Körper. Dein Körper ist auch so ein Produkt. Dein Körper ist ein tolles Produkt. Das war mal perfekt. Das war mal ein ganz tolles neues Auto. Jetzt 30 Jahre später sind die Stoßdämpfer ein bisschen... Ein Scheinwerfer ist blind, der andere sieht kaum noch. Deine Türen machen... Du musst Kräfte... Okay. Es ist nicht mehr ganz so, wie es ursprünglich aus der Fabrik kam. Richtig? Dein Body ist auch nicht mehr ganz so, wie ursprünglich Adam aus der Fabrik kam. Okay? Und dein Körper hat Verlangen. Er ist träge, müde, öfters mal krank. Richtig? Und dann versucht er über dich zu herrschen. Da sagt er, ich habe gar keine Lust. Komm, lass uns beten, Bruder. Ich habe keine Lust. Es gibt so Leute, die kannst du zu nichts motivieren. Die sind immer träge. Da geht nichts. Und sobald der Chef sich rumdreht, sitzen die wieder. Träge. Dann sind sie immer müde. Müde. Oh, das Leben ist so anstrengend. Oh, ich bin so müde. Die schlafen 10 Stunden am Tag, sind immer noch müde. Ja? Kennt ihr sowas? Dann Krankheit ist ihr Ding. Manche Leute lieben ihre Krankheit. Die reden den ganzen Tag nur von Krankheit. Manchmal, wenn ich in der Verwandtschaft bin, die machen ihren Gott groß und ihre Gott heißt Krankheit. Den ganzen Tag reden sie nur von ihrer Diabetes oder von irgendwas, was alles gibt. Und die wollen Aufmerksamkeit. Versteht ihr? Das ist so ein Co-Produkt. Oh, bemitleid mich. Wisst ihr, wo die das lernen? In der Kindheit. Ob es eine harte oder eine gute Mama war. Je nachdem. Wenn die Kinder krank sind, ach, der Kleine, was hat er denn? Oh, Duzi. Und der Kleine merkt, wow, wenn ich krank bin, habe ich die Aufmerksamkeit von der Mama. Und wenn die nicht aufpassen, zieht sich das durch ihr ganzes Leben durch wie ein roter Faden. Sie sind immer krank. Kennst du so Leute? Die immer rumstöhnen und. Ich habe so eine Nachbarin, die geht mir so auf den Senkel. Wenn die schon rauskommt, dann muss ich echt mit meinen Emotionen kämpfen. Ich mache sie schon manchmal nach, bevor sie den ersten Stöhner, mache ich einen. Dann fragt sie auch noch doof, was hast denn? Jedes Mal, ich lüge euch nicht an, jedes Mal, wenn sie rauskommt, dann geht's. Ich mache mir als einen Spaß, ich bin als hinterm Auto, sieht sie mich nicht. Dann läuft sie runter und dann sieht sie mich dann, unfassbar. ADS oder wie das heißt, keine Ahnung. Aufmerksamkeit, Liebe, los, lieb mich, ein Schrei ist es. Ja? Okay. Schmerzen ist auch so ein Ding. Schmerzen. Merkst du nicht, wie ich leide, Bruder? Ich habe Schmerzen. Schmerzen. Der Herr hat mir diese Krankheit gegeben. Dann sage ich, genieße sie. Sei, warst du schon beim Arzt? Ja. Was hat er dir verschrieben? Schmerzmittel. Sei, darfst du nicht nehmen. Ist Gotteslästerung. Wenn Gott dir die Krankheit gegeben hat mit diesen Schmerzen, will Gott dir was zeigen. Wie schön Schmerzen sind. Genieße sie. Merkt ihr, wie blöd manche Christen sind? Sorry, wenn ich das Wort benutze. Gott zeigt dir durch Krankheit gar nichts. Würdest du deinem 5-Jährigen durch Krankheit was zeigen? Gib mal deinen Finger her, Kleiner. Nase bohren darfst du nicht. Der Papa hat's gesehen. Gib mal deinen Finger in den Schraubstock. Oh, das tut gut, hä? Du wirst nie wieder von Nase bohren. Wer macht das von euch? Keiner. Aber Gott soll schlimmer sein als wir, gell? Oh. Dann Befriedigung. Dein Körper verlangt ständig nach Befriedigung. Meistens geht's in Sex. Irgendeine Befriedigung braucht er ständig. Ja? Und bei Menschen, die aufgewachsen sind mit Mangel, vor allem Mangel an Liebe, suchen sich immer eine Ersatzbefriedigung. Hör mir gut zu. Gott hat mir das nicht vor nicht allzu langer Zeit gezeigt. Anfang des Jahres habe ich das erst in der Tiefe verstanden. Alles, was über deinen Körper, über die körperliche Schiene läuft, ist ein Belohnungssystem. Kinder, die aufgewachsen sind mit Mangel an Liebe, belohnen sich durch viel Essen. Die essen noch ein Tellerchen und noch ein Tellerchen. Obwohl die fast platzen, denen ist auch schon schlecht. Aber das Essen tut ihnen gut. Ihr Körper signalisiert, das tut mir gut. Die schlafen stundenlang, du verstehst nicht warum. Ihr Körper sagt, das tut dir gut. Okay, soweit folgen. Sie trinken Alkohol. Über die Maßen pumpen sich weg, weil dann der Körper sagt, jetzt tut's nicht mehr so weh. Die Welt ist X, aber jetzt ist sie wieder rund. Bis morgens der Kater ist und deine Leber sagt, Richtig? Alles, was über die körperliche Schiene, Rauchen, Kiffen, Drogen, im schlimmsten Maße, ist alles ein Belohnungssystem, wo Menschen sich etwas gesucht haben, wo sie sich selber belohnen können und ihr Körper Ruhe gibt, weil sie nie Liebe bekommen haben. Leute, die Liebe bekommen haben, sind selten übergewichtig. Ganz selten. Nehmen selten Drogen. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ihr versteht, was ich sagen will. Richtig? Wenn du bei Kindern oder bei Menschen nachguckst, wo hängt eigentlich das Problem? Dann merkst du das ganz schnell. Ganz oft, wenn ein behindertes Kind in der Familie ist, braucht es die ganze Aufmerksamkeit der Eltern. Die anderen Geschwister verkümmern. Und werden eifersüchtig und versuchen irgendwas mit Sport oder irgendwie die Eltern zu beeindrucken. Funktioniert es nicht, dann geht es in die andere Richtung. Dann stopfen sie sich voll mit Essen, bis sie immer fetter werden. Dann kriegen sie noch dumme Sprüche, dann werden sie noch fetter. Können wir folgen soweit? Okay. Trinken, Essen, Völlerei, das haben wir gerade schon gesagt. Dann kommt dein Herzilein. Dein Herz, immens wichtig. Du hast bei deiner Wiedergeburt ein neues Herz bekommen. Ein neues. Habe ich auch erst gestern ganz verstanden, dass du ein komplett neues bekommen hast. Weil bisher war man nicht ganz sicher, ob es teilweise erneuert ist. Aber ich habe es klar aus dem Wort raus, du hast ein neues Herz bekommen. Okay? Dieses neue Herz ist in der Lage, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Deine Nächsten wie dich selbst. Das haben wir auch schon vor ein paar Sonntagen uns angeschaut. Dass das ein Kreislauf ist. Menschen, die sich selber nicht lieben können, können den Nächsten nicht lieben. Sie sehen beim Nächsten immer nur die Fehler, die die machen. Weil sie ihre eigenen Fehler überdecken wollen. Und sie können Gott nicht lieben. Sie haben zwar einen Schein der Gottseligkeit nach außen, sie können 30, 40 Jahre Gottesdienst besuchen, arbeiten mit in der Gemeinde, sind immer die Ersten, wenn man Hilfe braucht, aber ihr Herz ist trotzdem ferne von Gott. Weil er ihnen unheimlich ist. Sie können ihn nicht lieben, sie lassen ihn nicht an ihn ran. Als ich mich frisch bekehrt habe, hat Gott zu mir gesagt, Thomas, dein Herz liegt in einem Brunnen. Und dann sah ich eine Vision. Ich sah einen Brunnen auf einer Ritterburg. Und da drum war eine Mauer, noch eine Mauer, noch eine Mauer auf dem Berg. Und Gott hat gesagt, du lässt niemand an dein Herz mehr ran. Er hat gesagt, ja, das stimmt. Und da drin bleibt mein Herz. Auch du kommst da nicht dran. Ihr tut mir alle nur weh. Jeden, den ich hier in mein Herz gelassen habe, hat mir weh getan. Dann baust du Ringmauern. Eine Mauer größer, höher wie die andere. Mit Wachtürmen, Stacheldraht und einen Graben. Richtig? Warum? Es ist geboren aus Selbstschutz. Es ist geboren, niemand sieht mehr mein Herz, niemand kann mehr an mich ran. Aber Gott will genau daran. Er will dein Herz. Von ganzem Herzen. Und das ist ein Prozess. Ich habe Gott bei mir persönlich Schritt für Schritt immer eine Mauer überwinden lassen. Und ich sage, halt, langsam, weiter nicht. Ich brauche Zeit. Es braucht Zeit. Ja? Aber zum Schlussendlich habe ich Gott an mein Herz gelassen und das war das Beste, was ich tun konnte. Und dein neues Herz kann auch wieder verletzt werden. Es ist möglich, dass dein neues Herz wieder in alte Muster fällt, obwohl es eigentlich nicht sein sollte. Dein Herz ist ein Filter. Eines der wichtigsten Sätze in deinem Leben. Dein Herz ist ein Filter. Das gute Herz filtert das Böse raus und neutralisiert es. Das böse Herz filtert das Gute raus. Soweit verstanden? Einem bösen Menschen mit einem bösen Herzen, dem kannst du alles schenken. Dem kannst du ein neues Auto schenken. Neuen Golf für 40.000. Weißt du, was der zu dir sagt? Ein Golf? Soll das alles sein? Ist ja wohl nicht dein Ernst. Ein Golf? Kannst gerade wieder mitnehmen. Das ist ein böser Mensch. Dem kannst du nichts recht machen. Der böse Mensch filtert alles Gute raus. Der gute Mensch filtert alles Böse raus. Es kommt jemand, der streitet mit dir, der ist böse, beleidigt dich, sagt die schlimmsten Wörter zu dir und dein Herz sagt, komm, vergib ihm. Der meint es nicht so. Der kann nicht anders. Der hat einen schlechten Tag. Versteht ihr? Und dein Herz macht sich eins mit deinem Geist um das Gute. Ja? Aber wenn dein Herz nicht unter der Waschung des Wortes Gottes bleibt, kann es nicht mehr filtern. Dann filtert es das Falsche heraus, weil es verletzt ist. Okay? Wisst ihr, die meisten Menschen, vor allem hier im Westen, wir wollen keine Verantwortung tragen. Weder für uns noch für irgendjemand. Richtig? Die meisten Patchwork-Familien überall, alleinerziehende Mütter, Riesenanzahl in Deutschland, die Väter entziehen sich ihrer Verantwortung, die Mütter wissen alles besser, dann trennen sie sich und dann geht das ganze Chaos los. Ja? Alles geboren aus Verletzung. Ich sage immer, wenn ich ein junges Paar traue, ihr müsst mit einer Entscheidung in die Ehe gehen, sonst geht sie zu Bruch. Und diese Entscheidung heißt, Scheidung ist keine Option. Wenn ihr das nicht verstanden habt, werdet ihr euch trennen. Das ist logisch, weil es wird Stürme geben. Die wird's geben. Ich habe noch nie ein Ehepaar getroffen, wo es keine Stürme gab. Aber die Frage ist, wie gehe ich mit einem Sturm um? Richtig? Lasse ich den Sturm über mich regieren oder sage ich dem Sturm, ich herrsche über dich? Amen. Ihr wisst ja, dieses Ehepaar, was 65 Jahre verheiratet war, hat einen Reporter gefragt, was ist ihr Geheimrezept? Und die Oma sagt, da gibt's keins. Wissen Sie, wir kommen aus einer Zeit, wo man Dinge repariert hat, anstatt sie wegzuwerfen. Das ist der Schlüssel. Bist du bereit, deine Ehe jeden Tag zu reparieren und zu ölen und zu schmieren und zu pflegen und zu streicheln und zu hegen? Bärbel braucht nicht jeden Tag einen Blumenstrauß. Aber die kriegt von mir mindestens einmal im Monat. Spätestens alle 2 Monate kriegt sie einen Strauß. Warum? Weil es die Ehe am Burnen hält. Amen. Ihr guckt mich an wie vom anderen Stern. Es gibt einen Tag im Jahr, wo meine Frau noch nie und auch niemals einen Strauß bekommen wird. Ist im Februar, der Rest könnt ihr euch denken. Ich bin ja nicht doof und kaufe es am Tag, wo es am teuersten ist. Das sollen die anderen machen, die immer einen Tag brauchen. Muttertag, ach, da war ja noch eine Frau. Ach, meine Mutter war die, ah. So ein Quatsch. Okay, nächster Punkt. Ein Herz, was enttäuscht wurde. Ich sage euch immer, Enttäuschung ist wie Entgiftung. Bei der Entgiftung sagen wir, hurra, wir werden frei von Gift. Bei der Enttäuschung musst du auch hurra sagen. Das können aber die allerwenigsten. Der hat mich so verletzt, der hat mich so enttäuscht. Hätte ich nie gedacht von dem. Und wenn es Christen sind, ist es noch schlimmer. Da hast du noch weniger Gnade wie die in der Welt. Du wirst bei der Enttäuschung frei von? Oh, Halleluja, ist das nicht gut. Du hast gedacht, der macht mir alles und er macht mir gar nichts. Das ist gut. Weil dafür ist er nicht auf die Welt gekommen, dir alles zu machen. Amen. Vor vielen Jahren kam eine 21-jährige Frau zu mir, sagte, Thomas, Gott hat mir gezeigt, du bist mein Mentor. Na, ich sagte, du kannst mich mal. Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe zu ihr gesagt, das kann ich voll vergessen. Ich habe sie völlig enttäuscht. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Ich weiß, wo das endet, in der Kiste, in Ehebruch. Ich brauche keine 21-Jährige, die mir auf den Nerven geht. Amen. Sie dachte, Gott hat ihr gesagt, sie soll in meine prophetische Schule. Das ist kein prophetischer Geist. Was habe ich euch vorhin gesagt? Guck die Frucht nicht an. Du musst begreifen, guck die Frucht nicht an. Wenn du die Frucht studierst, oh, die ist aber knackig, die ist aber sexy. Oh, ich meine dich, Schatz. dann ist vorbei. Amen. So. Oder vergiftet. Vergiftung ist auch so eine Sache. Gift lähmt dich. Gift macht dich nicht mehr ganz klar im Kopf. Du kannst nicht mehr klar denken, wenn du vergiftet bist. Und der Teufel kommt nicht und gibt dir die ganze Flasche. Immer ein Tröpfchen und noch ein Tröpfchen und noch ein Tröpfchen. Und das Liebste, was er macht, ist Bitterkeit. Bitterstoffe in dein Leben rein. Stehst morgens auf, bist ja schlecht gelaunt. Da guckst du den Typ im Spiegel an, denkst du, ein haariges Viech da. Kommt der schon wieder her? Ja? Und du bist immer irgendwie komisch drauf. Anstatt dass du gut drauf bist, aufstehst und den Herrn begrüßt, sagst, danke Herr für den neuen Tag, danke, den hast du gemacht. Das wird ein guter Tag in Jesu Namen. Ich will mich drin freuen und fröhlich sein. Zwei die Bibel lesen. Wahnsinn. Okay. Oder einfach immer ungläubig ist. Das sind Punkte, die dein Herz beschweren, belasten, enttäuschen, vergiften, verletzen. Und wer muss darüber Acht haben? Du selber. Amen. Seit ich meine Seele und mein Herz und mein Leib kontrolliere, geht's mir sowas von gut. Und ich bin noch nicht durch. Der Weg ist das Ziel. Halleluja. Okay. Diese drei, deine Seele, dein Körper, dein Herz, nennt die Bibel dein Fleisch. Fleischlich gesinnt sein. Richtig? Galater 5 erzählt nacheinander auf, was fleischlich ist, was Gott nicht gefällt. Die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Nie, niemals. So, wenn du jetzt deiner Seele freien Lauf lässt, macht die mit dir, was sie will. Wenn du deinem Körper freien Lauf lässt, macht er auch mit dir, was er will. Ja, ich kann sonntagmorgens nicht kommen, um 11, mitten in der Nacht. Thomas, das geht nicht, da bin ich noch so müde. Nee, unfassbar, ich habe schon alles hier gehört. Aber macht ja nichts. Und dein Herz, wichtig, 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 wichtig. Amen. Ist das gut? Und zuletzt du selbst. Indem du falschen Beratern zuhörst und dadurch falsche Entscheidungen triffst, alle anderen Punkte, egal welcher. Beim einen ist das noch dominant, beim anderen das. Der eine ist sehr körperlich, der andere sehr seelisch. Der eine ist ein Herzmensch. Das ist bei jedem anders, okay? Du weißt selber am besten, wo deine Baustelle ist. Muss dir niemand sagen. Muss nicht auf die Couch. Du selber weißt es, wo deine Baustelle ist, okay? Und wenn du falschen Beratern zuhörst, anders als der Heilige Geist, anders als die Bibel, das Wort Gottes, wirst du auf die Schnauze fallen. Und das geht so lang, bis du merkst, ich muss anfangen zu herrschen im Leben an Christi Statt. Und der Teufel wird alles probieren, dass du niemals in diese Herrschaftsposition kommst. Ja, Thomas, ich muss so viel essen. Mein Körper verbraucht so viel Kalorien. Ich brauche 15.000 Kalorien am Tag. Das ist normal. Ich muss 5 Schachteln rauchen am Tag. Mein Körper verlangt danach. Wenn ich Bier trinke, dann immer einen ganzen Kasten am Wochenende. Ich brauche das halt. Ich bin halt so. Eben nicht. Du musst anfangen, dir selber in den Hintern zu treten. Und das geht. Indem du sagst, ich bin nicht so. Ich Geist. Was bist du? Was bist du wirklich? Was bist du? Wer ist der Thomas in echt? Ist es das hier, mein Fleisch? Ist es meine Seele? Es ist Geist. Amen. Ich bin Geist, habe eine Seele und wohne in einem Körper. Diesen Körper werde ich verlassen und meine Seele wird, wenn ich in den Himmel komme, so perfekt sein, dass sie nie wieder gegen den Geist rebelliert. Noch bin ich nicht in einem himmlischen Körper. Noch bin ich, habe ich noch nicht eine himmlische Seele. Deswegen muss ich herrschen. Amen. Das, was ich euch immer sage, wenn du mit Hundehalter beobachtest. 9 von 10 geht der Hund mit dem Herrchen Gassi. Kommst du jetzt her? Kommst du jetzt her? Da fährst du einkaufen. 2 Stunden später kommst du zurück, steht die Olle immer noch am Feld oder am Waldrand. Kommst du jetzt her? Kommst du jetzt her? Und der Hund denkt sich, ach, die ist so lieb. Die feuert mich noch an. Ich jage alle Rehe und alle Hasen. Das ist nicht der Punkt. Du musst lernen zu herrschen. Und bei mir jetzt angefangen, wo ich meiner Seele gesagt habe, Seele, halt doch einfach mal die Schnauze jetzt. Herzelein, du hältst auch die Schnauze jetzt. So, und ich beschäftige mich jetzt mit dem Wort. ist die Waschung im Wasserbad des Wortes. Was sagt Gott? Du musst dich fragen, was sagt Gott zu der Situation? Aber der hat mich vorhin voll verletzt in der Arbeit. Ich gehe jetzt zu meinem Vorgesetzten, der soll eine Abmahnung kriegen. Nee, lass doch mal gut sein. Der rechnet schon damit, dass du hingehst. Bereitet sich schon vor und tut seine Kumpels impfen, dass sie für ihn aussagen, dann bist du der Depp am Ende. Oder du machst gar nichts und er denkt sich, warum pfeift er mich nicht an? Und irgendwann kommt und sagt, hey, warst du noch da vom halben Jahr, warum hast du mich nicht beim Chef angeschwätzt? Ja, weil ich weiß, dass du einen schlechten Tag gehabt hast und ich weiß, dass Gott dich liebt.
Wie, Gott, was jetzt?
Ja, Gott liebt dich, ich bin Christ oder wie auch immer. Versteht ihr? Wir tun nicht, was die Seele will oder unser Fleisch, sondern wir treffen andere Entscheidungen, die aus dem Geist geboren sind. Okay? Und genau das ist der Punkt, weil du Gott nicht fragst, was er möchte. Was möchtest du Gott in dieser Situation? Was ist heute dran für mich? Was ist das jetzt, was die richtige Entscheidung wäre? Amen. Glaub mir, mit jedem Menschen, wo du Streit hast, du wirst, wenn du Gott fragst, eine andere Antwort bekommen, wie das, was du gerade noch gedacht hast. Wie deine Seele trainiert war. Deine Seele sagt, Auge um Auge. Und Ohren und Zahn und alles. Nee, ich nehme alles. Der kriegt überall eine rein. Nee, das ist nicht mehr. Du musst Gott fragen und das nennt man Gehorsam lernen. Gott, was willst du? Vergib. Okay. Nicht diskutieren, warum. Amen. Möchtest du an so einen Punkt kommen, wo du selbst gelernt hast, Gott mehr zu achten als dich selber? Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung. Nicht Lieder singen. Das ist eine äußere Ausdrucksweise. Ja? Ich kann jeden Tag meiner Frau ein Lied singen. Oh, du bist die Schönste auf der ganzen Welt. Oh, Rosa Bärbel. Oder irgendwas. Und dann gehe ich und mache Ehebruch. Hat sie was davon? Das ist Heuchelei. Wir können auch schöne Lieder singen sonntags und unter der Woche leben wir wie irgendwas. Das ehrt Gott nicht. Dann lieber keine Lieder singen und anständig leben. Aber wenn wir beides haben, super, oder? Frage Gott, was dran ist, was er möchte, und das ist Gehorsam lernen. So. Die Ästen, die da waren, sind die wichtigen Punkte. Satan kennen wir, der Widersacher Gottes, unser Feind hier auf der Erde. Die meisten Predigten, die ich immer gehört habe, waren immer gegen Satan. Der Feind, der Teufel, der Satan, der Feind, der Satan, der Teufel, der Satan, der Feind. Weißt du, wenn du das den Kindern trainierst, dann denken die den ganzen Tag, der Teufel, der Satan, der Feind. Und dann wird er immer größer. Diese kleine Maus am Mikrofon, so groß etwa, wird immer größer. Und der Strahler geht immer weiter runter und der Schatten der Maus geht immer weiter hoch. Und du siehst die Maus, denkst, boah, ist der mächtig. Dabei steht er an seinem Mikrofon mit so einem Stimmenverzerrer und dann. Du musst verstehen, dass Satan keine Waffe hat gegen dich. Er hat keine. Er kann dich zu nichts zwingen. Schon mal gemerkt? Jemand schon mal ein Dämon gekommen, hat dich zu was gezwungen? Können die nicht. Sind nicht in der Lage. Die haben keine Waffe, um dich zu zwingen. Ja, du kannst aus solchen Kreisen kommen, dann hast du mehr Ärger wie andere und sie geben dir gewisse Dinge vor. Aber letztendlich hat er keine Waffe, die geschmiedet ist von ihm, wird es gelingen. Warum wird der Teufel in so vielen Gemeinden immer so groß gemacht? Ist alles der Feind. Aber wenn du in den Puff gehst, ist der Feind. Wenn du 5 Zigarettenschachteln rauchst, ist der Feind. Nee, der Feind ist es nicht, das bist du selber. Du triffst die Entscheidung, du kaufst die Zigarettenrauchze, du nimmst die Drogen, du gehst in Puff. Du klaust am Arbeitsplatz, du bescheißt das Finanzamt. Nee, der Feind. Ich habe jahrelang gegen den Feind gebetet, habe gedacht, warum funktioniert das nicht? Hä? Das ist wie wenn einer da draußen auf deinem Privatparkplatz steht und du rufst, Herr Müller, fahren Sie weg. Das kannst du 20 Jahre am Stück machen. Und irgendwann kommt einer und fährt weg, sagst, sind Sie der Herr Müller? Nee, ich heiße Meier. Ja, kein Wunder, dass der nicht weggefahren ist. Wenn du den Falschen anklagst. Richtig? Und er, der alles tut um dich, was? Lies genau, was hier steht. Um dich von Christus fernzuhalten, nicht von Jesus. Der Satan gründet sogar Sachen, wo Jesus drin ist. Herz Jesu Kirche, oh Herz Jesu dies, Herz Jesu das. Es gibt so tolle Jesus-Kochkurse und Frauentreffen und unfassbar vieles. Jesus darf drin sein. Aber nicht was? Christus. Christus von Christus, der Gesalbte. Wo der Heilige Geist mit Power dabei ist. Du kannst einen Bibelkreis machen mit Jesus-Leuten. Kein Problem. Der Teufel sagt es toll, finde ich gut. Aber sobald da Salbung draufkommt, die Gegenwart Gottes, kriegt der Teufel ein Problem. Der hat keine Angst vor dir, aber er hat Angst vor der Salbung. Die gefährlichen Christen sind nicht die Namenschristen. Jeder kann sich Christ nennen, kann sich Christ als Tattoo machen. Der Teufel sagt, ja, schön. Und? Ein paar, die gehört haben, was Paulus tat, haben auch angefangen, die Dämonen rauszuwerfen. Dann haben die Dämonen sie richtig ordentlich verhauen. Und der Dämon hat gesagt, Paulus kennen wir und Petrus, aber wer seid ihr? Weißt du kannst dir eine Hells Angels Kutte kaufen und ein Hells Angels T-Shirt und läufst irgendwo rum. Machst einen auf Hells Angel. Oder sagst dir, ich bin Mafia-Sohnemann vom Big Boss. Das geht eine Weile gut, bis die Echten kommen. Wenn die Echten kommen, die echten Mafiosis.
Was ist denn los mit dir? Du gehst jetzt schwimmen in der Neckar. Ich habe schon deine Zementschuhe gekauft. Gehst du gucken Fische von unten?
Nichts gut, diese. Dich anzugreifen ist sein Job. Anzugreifen. Wie? Über deinen Körper mit Krankheit. Dann betest du einmal. Und ist leider nichts passiert. Tausendmal gepredigt. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und ein Gebet. Und da habe ich keine Lust mehr gehabt. Nee, du musst verstehen, wer du bist im Leben. Und du musst verstehen, dass der Teufel deinen Körper nicht antasten darf. Amen. Du musst durchhalten, wenn es weh tut. Durchhalten, durchhalten. Und immer wieder sagen, auch wenn du unter größten Schmerzen musst du sagen, Heilung, Gesundheit gehört mir. Und dann, wenn du durchgebrochen bist, sagt der Teufel, oh Mist, den haben wir verloren. Ah, der hat's verstanden. Widerstehe dem Teufel dann. Und nicht, Gott will mir was zeigen mit der Krankheit. Oh, ich brauche da echt Gnade wieder. Weil das macht mich echt aggro. So, anzuklagen. Der sagt dir, komm, heute gehst du einen Puff. Heute klaust du in der Firma. Nimm die neue Bohrmaschine mit. Einmal ist kein Mal. Schon mal gehört? Komm, sieht doch keiner. Guck dich mal rum. Schau dir die Bohrmaschine nicht an. Schau dir die Olle im Schaufenster nicht an. Nicht gucken. Habt das verstanden? Wenn du anfängst zu gucken und nachzudenken, bist du wie ein Fisch am Angelhaken. Du hast zugebissen. Der Fisch hat noch nicht begriffen, dass das war's. Er hängt am Haken. Und der Teufel gibt dir noch ein bisschen Schnur, dass du noch das Gefühl der Freiheit hast. Ich herrsche ja noch. Ist ja nichts passiert. Weiß ja keiner. Einmal ist kein Mal. Bis er auf einmal Wupp macht und die Angel anzieht und dreht. Und du auf einmal, was ist denn jetzt los in meinem Leben? Ich gehe voll in die falsche Richtung. Mich zieht da einer. Weil du an der Angel hängst. Da hilft dir nur noch Gnade. Amen. Dich zu verdammen. Anzugreifen, anzuklagen, zu verdammen. Das ist sein Business. Und du musst aufpassen, deine Seele macht sich gern eins mit den Sachen. Deine Seele, ihr wisst es, ich habe euch oft gesagt, sag's immer und immer wieder, ich werde nicht müde. Vor der Prüfung sagt deine Seele, oh Gott, ob wir das schaffen? Haben wir genug gelernt? Habe ich das Richtige gelernt? Stimmt's? Schon erlebt? Führerschein, Gesellenprüfung, egal was. Und dann bestehst du und du kommst raus, auf einmal redet da eine Stimme, wo du denkst, was ist das denn jetzt? Ja, tschaga, wir zwei, wir haben's drauf. Habe ich doch gleich gewusst. Und du denkst, wer spricht denn da? Früher habe ich nicht gecheckt, wer da spricht. Habe mir gedacht, ich höre irgendwelche Stimmen. Nee, das war meine Seele. Meine Seele, halt die Schnauze. Einfach mal Schnauze halten. Vorher und nachher. Amen. Halleluja. Oder Verdammung. Ja, schon mal irgendwas Blödes gemacht oder dir ist was runtergefallen. Oh, bist du blöd. Irgendwo in deinem Kopf hier irgendwo kommt auf einmal der Satz, Mann, bist du blöd. Denkst du, ja, wer spricht denn da? Das ist nicht der Teufel. Nicht zwangsläufig. Es ist ganz oft deine Seele, die sich immer noch versucht aufzulehnen und immer noch versucht, die Herrschaft zu machen, wie es früher war. Aber manchmal ist es auch der Teufel. Okay, jetzt passt gut auf, was hier steht. Der alles tut, damit wir aufgeben. Er hat keine Waffen. Nochmal. Wir stimmen ihm zu oder eben nicht. Das ist der Punkt. Korrekt? Das ist der Punkt. Er tut alles, damit wer aufgibt. Bist du Gottes Sohn? Wirf dich hinab. Zeig, dass du Sohn bist. Was hätte Jesus getan? Eine Sünde. Unbrauchbar für alles, was danach noch kommen sollte. Versteht ihr es? Bist du Gottes Sohn? Benutze deine Power aus der Seele. Gebiete dem Stein, dass er Brot wird. Warum aus der Seele? Weil Gott es nicht gesagt hat. Alles, was du tust ohne Gottes Kommando, ist Sünde. Hör dir mir zu. Wenn Gott sagt, gebiete dem Stein, dass er Brot wird, dann mach es. Dann wird's. Aber nicht, weil du denkst, Chaga, ich hab's drauf, ich gebiete jetzt mal. Gott ist nicht im Las Vegas, ist nicht Siegfried und Roy. The show must go on. Das macht ein anderer. Okay? Er tut alles, damit wir aufgeben. Wie oft der mir gesagt hat, in den letzten 20, nächstes Jahr bin ich 20 Jahre Pastor. Und du willst Pastor sein? Wie oft ich das gehört habe. Und wenn ich nicht aufgepasst habe, ich sage, ja, stimmt, hast recht, ich bin doof. Und dann führst du so Selbstgespräche. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Teufel immer will, dass du laut Selbstgespräche führst? Hör dir mal zu. Oder du arbeitest was am Auto oder am Haus und dann fällt dir irgendwas runter und, oh Mann, so ein Mist, ah, bin ich blöd, schon wieder so ein... Du redest laut und der Teufel sagt, ah, toll, klappt gut, klappt gut, klappt gut. Die Blondine läuft vorbei oder das Sixpack. Oh, der ist aber, oh, die ist aber, Du sprichst laut, du merkst es gar nicht. Und der andere sagt, habt ihr gerade gehört? Aufpassen, nicht mehr laut denken. Einfach Seele halt die Schnauze, Body halt die Schnauze. Okay, das funktioniert. Und dann merkst du, wow, du fängst an zu herrschen und du merkst, wow, viele Dinge, die dich jahrelang, monatelang, wochenlang, tagelang, stundenlang geknechtet haben, haben keine Power mehr. Du entwaffnest diese Dinge. Wir sind aber so programmiert, wenn wir arbeitslos werden, gehen wir ins Arbeitsamt. Wenn wir Zahnweh haben, gehen wir zum Zahnarzt. Wenn wir Bauchweh haben, gehen wir zum Bauchdoktor. Wenn der große Zeh weh tut, dann gehen wir zum Klempner. Egal wohin, immer ist einer zuständig. Wir haben verlernt, selbstständig zu sein. Richtig? Und dann ist auch immer einer schuld, nur du selber nicht. Wenn dein Leben erfolgreich ist, dann weil du es erfolgreich machst. Ich habe ganz oft erlebt, dass Christen, die vor der Bekehrung reich und erfolgreich waren, die waren auch nach der Bekehrung reich und erfolgreich. Und die vorher irgendwie ein Loser waren, die waren danach ein Loser. Warum? Weil sie nicht gelernt haben, ihr Denken zu verändern. Es nützt dir nichts, wenn ich dir eine Krone aufsetze, dir ein schönes Gewand anziehe, dir 10 Goldringe dran mache und dir 1 Million oder 100 Millionen aufs Konto überweise und sage, du bist jetzt ein König. Und du denkst, ich bin kein König, ich bin ein Bauer, ey. Wird nix. Richtig? Wenn Gott dir sagt, du bist ein Sohn des Allerhöchsten, ich liebe dich, ich brauche dich, du bist toll, du bist mein Sohn. Und du sagst, glaube ich nicht. Was nützt es dir? Nichts. Du musst anfangen. Er will, dass du aufgibst. Wir alle müssen diese 8 Punkte kennen. Du musst diese 8 Punkte, die jetzt da waren, kennen. Sonst kannst du nicht verstehen, wo es herkommt. Wenn du nicht verstehst, wo es herkommt, wenn du nicht begreifst, das ist gerade mein Body, das ist mein Herzelein, das ist meine Seele, da kannst du beten, wie du willst. Gott kommt nicht vom Himmel runter und macht's für dich. Er sagt dir, hey, sag deiner Seele, halt die, bis deine Seele gelernt hat, ich bin der Wufzi, der an der Leine geht. Und der Wufzi, der gelernt hat, dass das Herrchen Herr ist, musst du gucken. Diese Hunde gucken ständig hoch, alle 2 Sekunden zum Herrchen. Alles noch okay? Ja, alles noch okay? Alles noch okay? Die haben gelernt, gehorsam zu sein. Und dann wissen die, ich darf das, das darf ich nicht. Und dann ist es völlig entspannt mit dem Hund. Und dann gehst du mit dem Hund Gassi, du brauchst nicht mal mehr eine Leine. Warum? weil er trainiert ist und gehorsam gelernt hat. Und so ist deine Seele. Wenn sie trainiert ist und gehorsam gelernt hat, folgt sie dir nach. Muss gar nicht mehr viel rumkommandieren. Anfangs ja, bis sie in die Zucht kommt. Habt ihr das soweit verstanden? Lass es nicht laufen, sag, ich habe noch viele Jahre, ich kann das alles noch schleifen lassen und nö, sehe ich alles gar nicht ein, der Thomas ist mir viel zu extrem, ich verstehe das alles nicht, ist mir viel zu kompliziert, Seele, Herz, ich schlafe heute Nacht nicht. Ja, ist kein Problem, du darfst gerne weitermachen, aber jammer mir nicht den Kopf voll. Amen. Schau in den Spiegel und guck, was du da siehst, da ist die Baustelle. Um zu wissen, wer dahinter steht. Das habe ich euch vorhin gesagt. Ich war im Hauskreis viele Jahre. Wir haben nur gegen den Teufel gebetet. Das nützt aber nichts. Wenn ein Mann, ich weiß nicht, warum ich in dem Beispiel hänge, wenn der an den Puff will oder fremdgehen will, dann kannst du die Hände auflegen, den mit Öl salben, da kann die ganze Gemeinde eine Stunde für den powern. Was macht der, wenn der rausgeht? Wenn das Schweinchen Schwein sein will, da kannst du das Schweinchen reinholen und es waschen und pudern und ein Schleifchen oben rein. Sobald die Türe zum Stall oder zur Wiese auf ist, wo ist das Schweinchen? Im Schlamm. Warum? Weil das Schweinchen nicht lernen will, frei zu werden von der Schweinsmentalität. Das Schweinchen muss sagen, Schwein sein ist vorbei. Das war eine Riesensauerei bisher. So ein Ferkel, ich will das nicht mehr. Ja? Ich ziehe weg von Eberbach. Und dann merkt das Schweinchen, ich will nicht mehr in den Dreck. Und dann sind die Dinge leicht, versteht ihr? Wenn das Schweinchen nicht mehr will. So, das ist der Punkt. Damit wir die richtigen Waffen einsetzen. Wir brauchen die richtigen Waffen. Amen. Wenn der Teufel merkt, dass du offen bist für Diebstahl, wird er dich immer wieder an Situationen führen, da lässt jemand 100 Euro fallen, da findest du einen Geldbeutel. Richtig? Ich habe bis vor 10 Jahren, in 10 Jahren, 8 oder 10 Geldbeutel gefunden, randvoll mit Geld. Das war echt komisch. Der letzte, den wir gefunden haben, war in Heidelberg in der Tiefgarage, fahre ich in den Parkplatz rein, denke ich, da liegt ein Geldbeutel. So ein fetter Geldbeutel, voll mit Scheinen, alle mögliche Währungen, Kreditkarten, alles. Dann habe ich geguckt nach dem Namen, Telefonbuch angerufen, sage ich, vermissen Sie was? Nö. Sag ich, waren Sie heute in Heidelberg? Ja. Sag ich, waren Sie in der Tiefgarage? Ja. Woher wissen Sie das alles? Sind Sie von der Polizei? Sag ich, nee. Ich habe da was gefunden. Schauen Sie mal nach, ich glaube, Sie vermissen was. Oh Gott, mein Geldbeutel, Sie haben mein Geldbeutel. Na, ich sage, ja. Dann haben wir uns getroffen bei Schwetzingen in der Autobahn, am Autobahnparkplatz. Da kam da so ein Typ an, der hat nicht mal richtig Danke gesagt. Habe ich ihm seinen Geldbeutel gegeben, bin in mein Auto rein. Dann habe ich gesehen, wie er so, wo ich gerade so am Wegfahren bin, verstohlen reinguckt und sieht, dass alles noch drin ist. Und dann hat er mir hinterher gewunken, ich soll da bleiben wegen Finderlohn. Ja, du kannst mich jetzt auch mal. Ja? Entweder hast du ein Herz, wo gibt, oder du hast keins. Richtig? Und dann war ich in Amerika, das habe ich euch erzählt. Mein Geld drin, mein paar hundert Dollar, meine Kreditkarte, alles. Und wir gehen zum Fischrestaurant. Direkt am Pier. Wunderschön, traumhaft. Und dann der Sonnenuntergang und so schön. Oh, traumhaft. Und ich stehe da so und da war so ein Fußgängerweg, weil ich vergesse es nie. Und dann habe ich da erzählt und haben uns da die Yachten angeguckt und da waren lauter Villen und das war der Hammer. Und dann gehen wir und wir fahren zurück an so einen anderen Strand. Da war so ein Teil für Kinder, ein Teil für Hunde und ach, das war alles faszinierend. 2 Stunden später, sag ich, du, ich hab noch Durst, bevor wir zurückfahren, war 2 Stunden Fahrt zurück zum Hotel. Da, wo ist mein Geldbeutel? Mein Geldbeutel ist weg. Alter Vater, da geht dir alles durch den Kopf. Amerika, ich bin nur noch 10 Tage da. Bis die mir wieder schicken, da bin ich ja schon wieder, ich kann nichts mehr bezahlen, ich kann mein Hotel nicht bezahlen, ich habe alles Bargeld drin. Kennt ihr das? Erstmal, boah, meine Seele, mein Herz, meine Gedanken, der Feind, Gott, warum lässt du das zu? Kennt ihr das Spiel? Da war ich 10 Minuten in Panik und da waren noch 2 andere dabei. Ich sag, so, stopp. Dann sind wir erstmal durch den Strand gerannt, haben da überall im Sand gesucht. Habe ich schon gemerkt, das bringt nichts. Dann habe ich gesagt, so, Satan, du fasst meinen Geldbeutel nicht an. Gott, zeig mir, wo mein Geldbeutel ist. Jetzt. Dann sehe ich das Restaurant. und denke mir, oh Gott, wenn der da am Tisch liegt, der ist bestimmt schon weg. Nein, der ist nicht weg. Ich hab den Kampf in den Gedanken. Ich habe gesagt, mein Geldbeutel liegt da noch. Menschlich, rational, völlig durchgeknallt. Wir hingefahren, vorne im Restaurant ist so ein Tisch, so eine Theke, wo du dich einschreiben musst und beziehungsweise deinen Platz zugewiesen kriegst. Sag ich, hat hier jemand einen Geldbeutel abgegeben? Nein, Sir. Hat die gedacht, wie dumm, Geldbeutel abgegeben. Habe ich gesagt, nein, schon wieder. Nächste Prüfung. Habe ich gesagt, nein, in Jesu Namen, mein Geldbeutel ist da. Und da konntest du durchs Restaurant durchgucken. Das ging so links und rechts weg. Und hinten sehe ich den Handlauf und da liegt mein Geldbeutel drauf. Und ich da reingewetzt. Guck so, mein Geldbeutel, boah. Und wo ich so zu meinem Geldbeutel laufe, so 5 Meter weg, war plötzlich die Herrlichkeit Gottes da. Ich bin fast umgefallen. Und ich spürte, da ist ein Engel, der ist mindestens 6, 7, 8 Meter groß. Ein Riesenapparat ist hier, so ein Erzengel, keine Ahnung was. Habe ihn auch nicht gesehen, aber ich habe ihn gespürt. Und ich wusste, ich habe einen Samen gesät. Ich habe in 10 Jahren 10 Geldbeutel zurückgegeben, ohne einen Cent rauszunehmen. Gott prüft dich. Du säst einen Samen und du erntest, was du gesät hast. Mein Geldbeutel lag da und ich bin überzeugt, entweder hat der Engel den weggenommen, bis ich kam, oder hat ihn unsichtbar gemacht. Da war unten direkt ein Fußgängersteg. Da liefen hunderte Leute vorbei. Die hätten nur so machen müssen, hätten sie ihn gehabt. Mein Geldbeutel lag noch. Warum? Weil Gott für mich ist. Und dann habe ich gesagt, Gott, für was war das alles? Und dann sagt Gott, weißt du noch, Thomas? Das alle zurückgeben. Du hast es verstanden, wie es funktioniert. Deswegen habe ich deinen beschützt. Amen. Und ich bin mit einer Freude, mit einem Frieden und mit einem Gefühl des Sieges und Gott ist bei mir zurück ins Hotel gefahren. Wenn er nicht da gewesen wäre, wäre ich anders zurückgefahren. Okay? Halleluja. Damit du die richtigen Waffen einsetzen kannst. Du musst wissen, wie du betest, gegen was du betest. Du kannst den Teufel 100 Jahre binden, wenn es deine Seele ist. Du kannst gegen die Seele beten, wenn es der Teufel ist. Du kannst den Teufel binden und dein Fleisch ist es was, dein Körper, was es will. Okay? Verstanden? Deswegen lehre ich euch das. Damit wir nicht gegen einen falschen Grund oder Punkt kämpfen, weil es bringt nichts. Ja? Alright. Damit wir das Richtige glauben, beziehungsweise die Wahrheit kennen. Wenn du verstanden hast, das ist jetzt mein Fleisch, meine Seele, mein Herz oder mein Leib, dann weißt du, da ist die Baustelle, nicht der Teufel, nicht der Pastor, nicht meine Frau, die blöd ist. Nicht meine Kinder, nicht mein Arbeitgeber, der A... sondern du hast die Baustelle, okay? Und wenn du gezielt schießt, dann triffst du auch. Manche Christen, die gehen auf die Jagd wie ein Jäger, wo ein Reh schießen will oder eine Wildsau, die nehmen ein Maschinengewehr mit, 5000 Schuss Munition und dann schießen die eine Stunde in den Wald rein. Da sind bis 100 Meter hinter die Bäume gefällt und dann gehen sie von ihrem Hochsitz und sagen, danke Herr, heute haben wir aber einen Haufen Tiere geschossen. Heute haben wir richtig Erfolg. Mit deinem ersten Schuss irgendwo in den Wald rein waren alle Hasen, alle Rehe, alle Füchse und alle Schweine weg. Die haben oben vom Weinberg zugeschaut und gesagt, was ist denn das für ein Trottel? Ist der Holzfäller oder was? So sind manche Christen. Die beten 1 Stunde, 2 Stunden, 5 Stunden und dann sagen sie, jetzt haben wir aber mächtig den Arm des Herrn bewegt. Bete ein Gebet. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Er betete ein Gebet und es regnete nicht mehr auf der Erde 3 Jahre. Dann betete er wieder ein schwaches Gebet und es regnete wieder. Wenn du richtig in der Spur bist, verknüpft, verbunden mit Gott. Amen. Halleluja. Jetzt kommen wir zum Guten. Wichtig, wichtig. Jetzt wird's richtig gut. Dein Geist. Er steht gegen alle und ist stark genug, um zu herrschen. Sag, mein Geist ist stark genug, um zu herrschen. Dein Geist ist mega stark. Das ist ein Bodybuilder. Das ist der Hammer. Der ist stark ohne Ende. Nur wenn du nicht im Geist lebst, wirst du auch nicht die Dinge des Geistes umsetzen in deinem Leben. Dann wirst du wieder sagen, ich bin halt so. Manchmal haben Leute 1 Stunde in der Nacht geschlafen, den Rest gebetet und die sind morgens aufgehen zur Arbeit und sagen, ich war noch nie so fit wie heute. Weil sie die Power von oben erlangt haben, durch ihren Geist. Es ist ein Austausch der Machtpositionen und das muss stattfinden, was ich euch vorhin erklärt habe. Deine Seele, dein Leib, dein Fleisch darf nicht mehr herrschen. Dein Geist muss herrschen. Dein Geist bringt Ordnung ins Wirrwarr. Wie am Anfang der Schöpfung. Könnt ihr euch erinnern? Der Geist Gottes schwebte über dem, da steht das hebräische Wort Tohu Wabohu, das heißt Chaos oder Durcheinander. Gott schwebte über dem Durcheinander und sprach und dann ordnete es sich. Dein Geist muss anfangen, über das Durcheinander von deiner Seele, deinem Herz und deinem Body die Ordnung hineinzubringen durch das Wort Gottes. Wie am Anfang der Schöpfung, da war kein Durcheinander bei Adam, der war ganz klar. Okay, er wandelte jeden Tag mit Gott. Der Geist nimmt die Seele in Zucht. Sagt er, bis hierhin nicht weiter. Dein Geist vollbringt die Werke des Fleisches nicht. Dein Geist ist gegen das Fleisch gesetzt. Gefällt es deinem Fleisch? Ihr wisst nochmal, Fleisch, die drei Punkte, ich sage jetzt Fleisch, ihr habt es ja vorhin gelernt. Ja? Vollbringt die Werke des Fleisches nicht, die sind gegeneinander, die sind Feinde. Die sind Feinde. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Der Heilige Geist gibt deinem Geist Zeugnis, nicht deinem Fleisch, nicht deiner Seele. Okay? Versuch nicht auf seelischer Ebene Gott zu erkennen oder Gott zu begegnen. Es wird nicht funktionieren. Gott redet nur mit dem, was von ihm ist. Und das ist der Geist. Der Geist kommuniziert mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist mit deinem Geist, okay? Widersteht dem Satan durch Glauben. Dein Geist widersteht dem Satan durch Glauben. Dein Geist glaubt alles. Dein Geist hat noch nie gezweifelt, dein Geist wird nie zweifeln. Was zweifelt, ist immer deine Seele oder dein Herz, was voll ist mit Unglauben statt mit Glauben. Okay? Dein Geist glaubt alles. Dein Geist weiß, dass Gott nicht lügen kann. Dein Geist weiß, was die Wahrheit ist. Und er weiß, wer er ist, nämlich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Aus dem Geist heraus weißt du, du bist die Gerechtigkeit, die vor dem Vater gilt. Deine Seele redet manchmal was anders, dein Fleisch, dein Körper. Aber du weißt, du bist die Gerechtigkeit, gerecht gesprochen von dem Vater. Jetzt kommen wir zum Heiligen Geist. Er ist uns gegeben, um zusammen mit unserem Geist, zusammen mit unserem Geist, du bist nicht alleine, du brauchst nichts aus deiner Power tun, der Heilige Geist ist dir gegeben. Amen. Sag mal, der Heilige Geist ist mir gegeben. Um vorzubeugen. Prophylaxe ist besser als Nachbehandlung. Richtig? Besser Zähne putzen als Zähne ziehen, wenn sie dann eitrig sind. Besser Zähne putzen. Amen. Besser Seele putzen als nachbehandeln. Aber irgendwann muss es mal anfangen. Die wenigsten von uns haben gläubige Eltern und sind da reingewachsen, können sagen, hey, ich bin gläubig aufgewachsen, mit den ganzen Sachen, die du da erzählst, habe ich noch nie ein Problem gehabt. Dann ist es schön für dich. Aber ich bin so nicht aufgewachsen. Um dich vorzubereiten auf die Dinge, die da kommen. Zu kämpfen. Zu kämpfen. Der Heilige Geist ist dir gegeben, um zu kämpfen. Wisst ihr, dass ihr Kämpfer seid? Nee, Thomas. Ich habe vor 2003 habe ich in der Schweiz gepredigt. Das war der Hammer. Ich war zuvor noch nie in der Schweiz. Aber ich dachte, mit den Jungs hier stimmt was nicht. Die haben seit 300 Jahren Frieden. Völlig pazifistisch. Bin in Genf am See gelaufen, habe ich gesagt, hier ist geistliches Lalaland. Ich spüre keinen Teufel, keine Dämonen. Wo sind die denn alle hier? Dann bin ich in die Gemeinde, dann habe ich eine Predigt gehalten, ihr müsst kämpfen. Und die alle so, was? Kämpfen? Wie schreibt man das? Die haben überhaupt nicht verstanden, von was ich rede. Und da kam ich aus einer Zeit, wo die Hölle offen war. Wir waren dann nur am Kämpfen, ständig Stress. Gott hat uns gezeigt, wo die Satanisten sich treffen und die waren da dort. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. So, zu überwinden. Überwinden, ganz wichtig, überwinden. Vorzubeugen, vorzubereiten, zu kämpfen, zu überwinden, loszulassen. Auch das ist immens wichtig, auch mal manches loszulassen und nicht weiter bohren und immer, und die soll kommen, sich bei mir entschuldigen, sonst vergebe ich nicht. Das ist nicht Vergebung, loszulassen. Eines seiner Hauptpunkte ist zu trösten. Er liebt es, dich zu trösten. Das ist eines seiner Hauptpunkte, wo er sagt, ey, ich bin da, mach dir keine Sorgen. Ja, der dich immer wieder mit den Dingen erinnert, die die Wahrheit sind. Du gehörst Gott, du bist da. Das Wort zu erklären, auch das ist sein Job. Er ist der Autor der Bibel. Und du, wie Vanessa letzte Woche gesagt hat, du musst lernen, zwischen den Zeilen mit dem Heiligen Geist zu lesen. Sonst ist es nur ein Buch mit Buchstaben und Wörtern. Aber es ist das lebendige Wort Gottes. Letztendlich zu herrschen im Leben an Christi statt. Über alle 8 Punkte. Und dann wirst du merken, wow, das ist genial. Das ist, was ich in meinem Leben brauche. Zusammen mit dem Heiligen Geist zu herrschen über die Dinge, die mich knechten wollen. Jesus sagt, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Römer 8, Vers 37. Da heißt es aber, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. In dem allen überwinden wir weit. Wie? Durch den, der uns geliebt hat. Durch Christus überwinden wir all diese Dinge. Die sind nicht schwierig. Die sind einfache Punkte, die man lernen kann. Dazu brauchst du kein Abi. Du musst nicht besonders reich sein oder gescheit. Du kannst das alles lernen. Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das kannst du aber nur, wenn du bestimmte Dinge oder Schritte gelernt hast. Sonst funktioniert es nicht. Wenn deine Seele regiert oder dein verletztes Herz, wirst du verletzt zurückschlagen. Du willst Rache anstatt Vergebung. Römer 8, 31, 39. Da lesen wir es nochmal komplett im ganzen Zusammenhang. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Amen. Ist Gott für dich? Wer kann wider dich sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Ganz wichtig, niemand kann dich mehr beschuldigen. Gott ist hier, der gerecht macht. Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Schon mal mit Verdammnis und Verurteilung in deinen Emotionen gekämpft? Schon mal Verdammnis und Anklage, Verurteilung in deinen Gedanken gehabt über Tage, Wochen, Monate, Stunden? Woher kommt es? Von Gott nicht. Das haben wir gerade gelesen. Was nicht von Gott ist, will ich nicht. Amen. Wenn ein Paket kommt, wo dein Name nicht draufsteht, dann will ich das nicht. Du solltest es auch nicht annehmen. Amen. Was nicht von Gott ist, willst du nicht. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert? Das volle Programm. Niemand kann uns trennen von Gott. So, aber wenn wir immer wieder Verdammnis spüren, immer wieder Anklage, bist du dumm, du bist so dumm, du schaffst gar nichts, du bist ein Dummkopf, du bist ein Versager. Schon mal diese Stimmen gehört? Du kannst nichts, du weißt nichts, alle anderen nur du nicht. Ich sehe es an euren Gesichtern und an euren Reaktionen. Du musst verstehen, wo das herkommt. Es ist nicht von Gott. Es ist nicht zwangsläufig der Teufel. Es ist wahrscheinlich deine Seele. Oder dein Herzlein, wo das rauskommt, aber nicht mehr sollte. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Schon mal gefühlt, wie wenn alle auf dir rumtrampeln und dich totrampeln? Aber in dem allen, das haben wir gerade schon mal gelesen, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, Mächte, Gewalten, Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich länger drüber lernen, aber das haben wir alle schon ein paar Mal. Ich liebe diesen Psalm, diesen Vers in diesem Psalm. Hier heißt es, wenn ich nur dich habe, wenn ich nur dich habe. Lass das mal so ein bisschen einen Moment noch sacken. Wenn ich nur dich habe, Jesus, wenn ich nur dich habe, wenn ich nur dich hab, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Ist das nicht der Hammer? Schon im Alten Bund, im Alten Testament, wie sie Gott liebten, wenn ich nur dich hab. Da gibt's auch ein Lied davon. Ich liebe diesen Satz. Und ganz oft kommt er mir in den Sinn. Oh Herr, wenn wieder irgendwas ist, was mir total gegen den Strich geht, dann sage ich, Herr, oh, wenn ich nur dich hab. Bupp, und ich bin schon wieder im Lobpreisen. Bin schon wieder in der Anbetung. Was automatisch passiert. So frage ich nicht nach Himmel und Erde. Gibt viele komplizierte Fragen im Leben. Die muss man nicht immer alle gleich beantworten. Wenn ich nur dich habe, Jesus. Amen. Epheser 6, 10. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Wer könnte das sein heute Morgen? Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Amen. Durch den Heiligen Geist in deinen Geist. Ja? Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Werdet stark. Das ist eine Aufforderung. Hier heißt es nicht, da macht einer einen Stecker rein und dann hast du es so, kriegst du geschenkt. Nebenbei funktioniert nicht. Du wirst auch nicht stärker, wenn du jeden Tag am Fitnessstudio außen vorbeiläufst. Passiert nicht viel an deinen Muskeln. Okay? Wenn du immer irgendwo vorbeiläufst, bei den geistigen Dingen passiert mit deinem Geist auch nicht viel. Und hier ist der Schlüssel in Epheser 4, 23 bis 24. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Erneuerung ist notwendig. Das ist die Zusammenfassung von allem, was ich euch jetzt gesagt habe. Und zieht den neuen Menschen an. Willen neuen Menschen, den Geistmenschen. Anziehen, jeden Tag. Der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dein Geistmensch ist vollkommen, das habe ich vorhin ein paar Mal erwähnt. Den musst du jeden Tag anziehen und sagen, heute herrscht Thomas Geist. Thomas Seele folgt nach, Thomas Körper folgt auch nach. Amen. Heilung funktioniert immer durch deinen Geist. Vom Geist ausgehend fließt es in deine Seele und von deiner Seele in den Körper. Verstanden? Menschen, die in der Seele total verletzt sind, denen ihr Körper reagiert auf die Verletzung, die kriegen oft ganz komische Krankheiten. Aber das Problem ist nicht der Körper, sondern die Seele, die verbogen ist, verletzt ist, schmerzt und schreit. Wenn das in die Ordnung kommt, dass die Seele geheilt wird, passieren ganz oft automatisch Heilungen im Körper. Ist nicht immer der Punkt, aber ganz oft. Okay, hier nochmal in der neuen Genfer Übersetzung. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Fällt mir sogar fast noch besser. Okay? Also, wer muss das wieder tun? Der Pastor. Nee, du. Predigt von Vanessa letzte Woche. Lobpreis macht uns stark. Könnt ihr euch erinnern? Wenn dein Geist verbunden ist mit dem Herrn, fließt immer Lobpreis. Immer. Deine Seele hat anfangs keine Lust dazu, aber wenn sie es gelernt hat, merkt sie, doch, das ist in Ordnung. Das Hündchen geht dann gern mit dem Herrn Gassi. Weil das Hündchen geht gerne Gassi. Aber Hündchen muss lernen, dass er nicht mehr Chef ist. Und so ist es mit der Seele. Amen. Ich glaube, das war's. Oder habe ich noch was? Genau. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Haben wir vorhin gelesen gehabt in einem Vers weiter oben. Amen. Halleluja. Wie? Durch Lobpreis. Lobpreis ist die Stärke, die dich erfüllt. Probier es aus, wenn eine Situation ist, wo du geärgert wirst, wo du zornig wirst, wo irgendwas kaputt gegangen ist. Reg dich nicht sofort auf, sag so, jetzt singe ich ein Lobpreislied. Die ganze Situation verändert sich. Und das darfst du lernen. Und dann merkst du, und das ist einer meiner Lieblingssätze, wenn du gelernt hast im Leben, dass nicht mehr die Umstände oder Menschen dich leben, sondern du selber, dann ist es ein schönes Leben geworden. Manche Menschen sind wie, die haben wie so eine Schaltzentrale da vorne. Du drückst auf ihre Knöpfe und genauso reagieren sie. Die werden sehr zornig, freudig, dies, das. Du kannst die spielen wie so ein Keyboard. Und der Teufel macht es auch. Und dann sagen sie, immer werde ich verarscht. Immer passiert es mir. Ja, weil viele Mädchen, die aus Missbrauchsbeziehungen mit ihrem Vater kommen, suchen sich wieder genau so einen Mann, der sie schlägt, sie missbraucht. Warum? Weil das hier steht, wie eine Leuchtreklame, wie Neon. Weil die Seele schreit. Amen. Aber Gott ist größer. Und wir wollen frei sein, oder? Lass uns zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir für das Wort. Und ich bete, dass wir da durchbrechen in jedem einzelnen Punkt, dass du uns lehrst durch deinen Geist, so stark werden in Christus Jesus am inwendigen Menschen. Vater, du hast uns heute gezeigt, wie viel Verantwortung in uns ist oder bei uns ist. Vater, wir wollen diese Verantwortung annehmen. Ich sage Ja zu dieser Verantwortung. Ich will frei werden, immer freier und will komplett frei sein. Ich will in Christus herrschen im Leben. Und ich möchte, ja, dass meine Seele nachfolgt, dass mein Leib nachfolgt, dass ich herrsche, dass mein Herz frei ist von jeder Vergiftung, das Böse rausfiltern kann. und dass die Dinge, die böse sind, die in dieser Welt sind, in einer gefallenen, sündigen Welt, in der Satan herrscht, wir haben es gesehen heute, dass diese Dinge mich nicht mehr attackieren oder angreifen können, sondern dass ich in deinem Frieden bleibe, so wie du gesagt hast, Jesus. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, sondern meinen Frieden. Und dein Friede, der ist immer zugänglich, wenn wir das wollen. Wenn wir uns danach ausstrecken, regiert dein Friede. Ob wir reich sind oder arm, ob wir Arbeit haben oder arbeitslos sind, ob wir krank sind oder gesund, egal was gerade äußerlich passiert, dein Friede, den hast du für uns jeden Tag. Du streckst dich aus, sagst, hier ist mein Friede, wo ich bin, ist Friede. Jesus, da wo du bist, da stillst du sogar den Sturm. Da ist dein Friede und dein Friede regiert uns. Vater, ich danke dir, dass wir keine Entscheidung mehr treffen aus Begeisterung oder aus Angst oder aus Manipulation, sondern dass wir frei sind und dass wir frei entscheiden können und dass wir andere Menschen in diese Freiheit führen, seien es Christen oder seien sie noch nicht gläubig, dass wir ihnen von dir erzählen können, Jesus. Du bist der Herr, du bist der König, das haben wir heute Morgen gesungen. Und danke, Herr, für alles, was du in unserem Leben getan hast. Danke, dass du den Preis bezahlt hast. Halleluja. Amen.